Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJD Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall der DJD Capital AG aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung. Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator.
Bisher war 2022 nicht unbedingt das Jahr der Tech-Werte. Der Nasdaq Composite steht year-to-date ungefähr bei -27%. Die Abverkäufe haben auch vor großen, soliden Unternehmen nicht Halt gemacht. Ist die Ära der Tech-Dominanz vorbei oder muss man die Lage vielleicht doch ein wenig differenzierter betrachten? Darüber spreche ich heute mit René Kerkhoff, dem Spezialisten für Tech-Aktien im DJD Research Team. Servus René, grüß dich.
Hallo, servus.
Ja, die Tech-Aktien, auch die großen Blue Chips, sind ja in den vergangenen Monaten schon ordentlich unter die Räder gekommen. Jetzt warst du gerade erst vor Ort. Was war dein Eindruck? Wie ist die Stimmung im Silicon Valley und den anderen Tech-Standorten?
Genau, ich war gerade drüben. In San Francisco, in Los Angeles und in Seattle. Und ich glaube, generell muss man auch hier vor allem bei den verschiedenen Tech-Unternehmen es ein bisschen differenzierter betrachten. Also vor allem jetzt Unternehmen, die frühzeitig auf ein schlechtes Konjunkturumfeld reagieren, also sprich zum Beispiel Social-Media-Unternehmen, die natürlich auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, und das sind meistens immer so Indikationen und vor allem auch unternehmensseitig Ausgaben, die zuerst gekürzt werden. Hier hat man schon gesehen, dass die Stimmung ein bisschen eingetrübt ist. Das war allerdings auch klar, weil solche Unternehmen sind dann teilweise schon 60, 70 oder sogar 80% von ihren Hochs gefallen. Und da hat man dann schon so ein bisschen Zurückhaltung der Kunden verspürt. Wenn ich jetzt so mir Unternehmen aus dem Tech-Bereich anschaue, die vielleicht ein bisschen näher am Konsumenten sind, haben eigentlich viele noch gesagt, dass der amerikanische Konsument weiterhin sehr gut aufgestellt ist, dass es in vielen Branchen auch noch Nachholpotenziale gibt, also zum Beispiel das ganze Thema Freizeitparks oder Reisen oder einfach wieder Sachen erleben mit der Familie, mit Freunden, mit Verwandten. Da hat man jetzt noch keine große Zurückhaltung gesehen, weil einfach in den letzten Quartalen oder auch in der Pandemie wurde von vielen Amerikanern sogar ein bisschen was gespart. Man hat dann ja noch die Stimuluspakete von der Regierung bekommen. Also sprich, das Geld sitzt im aktuellen Sommer noch relativ locker. Die Leute sind draußen, sind noch konsumfreudig. Also von dem her war die Stimmung auch bei den Unternehmen gar nicht jetzt so schlecht, wie es vielleicht die Aktienkurse meinen lassen. Die Frage ist natürlich, was mit der ganzen Konjunktur und auch den Konsumenten in der zweiten Jahreshälfte passiert, wenn man vielleicht dann auch ein bisschen stärker in verschiedenen Bereichen die Inflation zu spüren kommt. Aber auch hier glaube ich, dass die Amerikaner viel, viel besser aufgestellt sind als die Europäer mit ihren großen Abhängigkeiten von anderen Ländern aktuell. Und von dem her, ja, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass die Stimmung jetzt nicht so schlecht war. Was ich auch sehr spannend fand, dass auch viele US-Büros, auch von den großen Konzernen, dann wirklich im Silicon Valley sehr, sehr leer waren. Also die Amerikaner haben die Trends aus der Pandemie, das Homeoffice, für sich entdeckt. Ich glaube auch viel, viel stärker jetzt vielleicht als die Europäer, die schon so ein bisschen Aufbruchsstimmung wieder zurück ins Büro hatten. Das haben wir da jetzt gar nicht erfahren. Also viele waren wirklich noch an verschiedenen Orten der Welt und haben remote gearbeitet. Also auch da hat man von der Tech-Seite gesehen, dass Trends, die sich in der Pandemie eigentlich entwickelt haben, dann auch gefestigt haben.
Ja, das ist ja interessant. Also, aber danke, dass du den Eindruck, ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, so zu spüren, wie es vor Ort ist, und auch wahrscheinlich für jeden Anleger mal spannend, das zu hören, wie es bei den Unternehmen selbst aussieht. Jetzt gucken wir nochmal auf dieses Abstrafen der Tech-Aktien in den vergangenen Monaten. Ist das aus deiner Sicht denn eigentlich so gerechtfertigt gewesen und vielleicht so ein Stück weit auch eine Normalisierung der Kursniveaus? Oder würdest du das Ganze auch als Überreaktion vielleicht einordnen?
Ja, an der Börse wird ja oftmals gerne mit Überreaktionen herumgespielt und gehandhabt in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube schon, dass man in einigen Bereichen, vor allem jetzt nach der Pandemie, auch ganz klar gesehen haben, dass wir da einfach viel zu schnell, viel zu hoch bei den Aktienkursen gelaufen sind. Und natürlich hat sich jetzt auch einiges getan. Also das Marktumfeld hat sich spürbar geändert. Wir haben eine weiterhin anziehende Inflation. In den USA sind wir da jetzt ungefähr bei 8,6%. Und das heißt natürlich wiederum, dass sich sowas auch auf dem Markt durchschlägt. Die Zinsen sind am Steigen. Höhere Zinsen stellen natürlich einen Gegenwind, sag ich mal, für Technologiewerte dar, weil viele der Unternehmen, da liegen ja die Gewinne eher in der Zukunft, und dass man dann hier einen höheren Abzinsungsfaktor nimmt, und dadurch ist im Endeffekt der Gewinn in der Gegenwart für das Unternehmen dann ja, geringer ausfällt und somit dann natürlich auch die Bewertung geringer ausfällt. Also das sind alles so Sachen, die man gut erklären kann. Ich glaube, es gab Überreaktionen nach oben und diese starken Korrekturen, die wir jetzt gesehen haben, teilen, da hat man natürlich jetzt vielleicht auch schon eine Überreaktion nach unten gesehen. Allerdings glaube ich auch, dass so teilweise markttechnische Faktoren auch natürlich eine Rolle gespielt haben. Also man konnte vorher ganz klar sehen, dass wir ein, ja, ich sag mal, ein sehr starkes Übergewicht in den ganzen Technologiesektor gesehen haben. Da konnte man jetzt schon sehen, dass sich das in dem ersten und jetzt auch im zweiten Quartal drastisch reduziert hat. Also sprich, dass Anleger wirklich aus Technologieaktien geflohen sind, kann man schon fast sagen, und diese Übergewichtung im Sektor massiv abgebaut haben. Und das sind dann natürlich dann auch ja, Fälle, die man vor allem erstmal in der zweiten und dritten Reihe sieht und die sich dann auch vor allem auf die großen fünf oder die großen zehn Unternehmen in den USA im Technologiesektor dann niederschlägt. Und da haben wir dann natürlich auch ganz klar dann die Kursverluste in den Indizes gesehen. Und man muss auch dazu sagen, dass Unternehmen, die zum Beispiel jetzt ja auch sehr, sehr gute Geschäftsjahre in der Pandemie, auch die Jahre danach und auch selbst dieses Jahr hatten, da sind die Bewertungen natürlich schon jetzt massiv runtergekommen. Also selbst wenn sich Kurse halbiert haben, da ist ja die Bewertung dann teilweise um 60, 70 oder sogar 80% gefallen, weil einfach in der Zeit die Unternehmen auch gut gewirtschaftet haben, gute Umsätze erzielt haben und vielleicht sogar die Margen steigern konnten. Also in der Bewertung hat man es jetzt eigentlich noch stärker gesehen, wie in den Kursverlusten, ja.
Ich höre schon so ein bisschen raus, vielleicht auch gar nicht so schlecht, was dort passiert ist. Was jetzt aber spannend ist, so viele Journalisten und Börsenbeobachter, von denen ist dann noch immer wieder zu lesen, dass man da einen Vergleich ziehen kann zur Dotcom-Blase vor 20 Jahren. Wir erinnern uns, das ist ja schon ein ziemlich heftiger Vergleich, der da gezogen wird. Ist das einer aus deiner Sicht, der gerechtfertigt ist, oder müsste man da auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken?
Ich persönlich finde den Vergleich überhaupt nicht gerechtfertigt, weil in den letzten 20 Jahren hat sich, ich sag mal, so viel an dieser Front getan. Also klar sind einige Trends, die jetzt in der Pandemie vor allem entwickelt wurden, die sind ein bisschen verschwunden. Allerdings andere haben sehr, sehr starkes Momentum gewonnen, haben sich wirklich zu strukturellen Trends auch entwickelt. Und ich finde den Vergleich etwas hinkend, weil einige Geschäftsmodelle existierten damals halt wirklich nur auf dem Papier und waren auch unprofitabel. Und in den letzten 20 Jahren haben sich so viele Dinge geändert. Also wenn wir alleine mal vom Demografischen uns das anschauen, wenn wir uns die globale Internetnutzung und Penetrationsraten anschauen, also zum Beispiel 2001 oder 2000 hatten wir Penetrationsraten im Internet von knapp 10%, jetzt sind wir schon fast bei 60%. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Unternehmen in der Zeit entwickelt haben, also viele hatten 2000 oder 2001, 2002 halt wirklich nur Ideen, diese Ideen haben sich dann in Produkten Produkte in verschiedene Lösungen entwickelt. Und wenn ich mir jetzt alleine mal die Free Cash Flows der großen oder der Big Five im Technologiesektor in den USA anschaue, dann haben die sich verX-facht seitdem. Die Cash-Bestände sind von null im Endeffekt jetzt auf 600 Milliarden gegangen bei den Big Five. Also auch das ganze Margen, das operative Profil ist viel, viel besser geworden. Wenn ich mir die Bewertung anschaue, zum Beispiel von den Technologiewerten 2000 im S&P 500 auf KGV-Basis waren wir irgendwo über 60. Und jetzt wohingegen wir beim Nasdaq 100 aktuell bei ungefähr 24 liegen. Also von dem her glaube ich, dass der Vergleich nicht gerechtfertigt ist und ich würde den so auch nicht ziehen wollen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich höre raus, also allein aufgrund der, ja, der großen strukturellen Veränderungen, die wir weltweit gesehen haben, ist das eigentlich schon, muss man von diesem Vergleich schon wieder Abstand nehmen. Also das ist schon mal eine beruhigende Sache auf jeden Fall. Haben die denn trotz dieses schwierigen Börsenumfelds, was du auch vorhin geschildert hast, für die Tech-Unternehmen eine Chance oder Bestand für die Zukunft?
Ja, also die ganz klaren Wachstumstreiber in dem Bereich sind weiterhin intakt und ich glaube auch, dass es wirklich strukturelle Treiber sind. Ich hatte ja schon mal die Penetrationsraten angesprochen, die steigen weltweit auch jedes Jahr. Wir werden hier Penetrationsraten in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiterhin von vielleicht 70, 80 oder sogar mehr Prozent sehen. Wir sind aktuell ungefähr bei 60. Wir hatten eine Beschleunigung ganz klar in den Pandemiejahren und ich glaube, was man da vielleicht auch erwähnen kann, wir hatten auch einige Vorzieheffekte, wenn man es mal so formulieren möchte. Also wenn ich mir zum Beispiel den weltweiten Umsatzanteil am E-Commerce anschaue, dann ist der halt 2020 massiv gestiegen. Also wir kamen hier von Leveln von 15-16%. Dann waren wir 2020, haben wir dann, sind wir um 4 Prozentpunkte gewachsen. So einen großen Sprung gab es natürlich noch nie. Klar, weil die Produkte dann teilweise auch nur online verfügbar waren. Und dass man hier dann so eine gewisse Normalisierung in den Jahren 21 und jetzt auch 22 sieht, also sprich, dass wir nicht mehr in dem Tempo wachsen können. Das ist völlig normal. Das ist ja auch im Endeffekt dem Basiseffekt geschuldet. Das haben viele Aktien jetzt auch oder sieht man jetzt auch vor allem in den Kursen. Nichtsdestotrotz ist der Trend ungebrochen. Also wenn wir jetzt Penetrationsraten weltweit im E-Commerce von 20 oder sagen wir mal 22% reden, glaube ich, dass da weiterhin noch wirklich Luft nach oben ist. Teilweise haben wir Sektoren wie Cyber Security, die vielleicht jetzt auch getrieben durch die ganze Digitalisierung, getrieben durch auch den Krieg aktuell in der Ukraine, dass man hier sieht, okay, hier muss man vermehrt investieren. Auch andere Bereiche wie zum Beispiel der ganze Cloud-Bereich ist ein Bereich, wo weiterhin massiv investiert wird. Wenn wir uns hier die Zahlen anschauen, ist es immer noch so, dass die Penetrationsraten in Investitionen, die nicht in die Cloud gehen, sondern in ihre eigenen Lösungen beim Unternehmen, dass sie weiterhin noch sehr, sehr hoch sind und dass wir auch erst hier von den Penetrationsraten erst am Anfang stehen. Und ich glaube, das sind alles so Trends, die sich weiterentwickeln werden. Wir werden vielleicht oder wir haben eine gewisse Normalisierung, das ist ganz klar, die Wachstumsraten kommen bis bisschen runter. Allerdings ist der Trend ungebrochen und das werden wir noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte davon zehren.
Ja, es hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Dann, wir haben jetzt natürlich einen starken Fokus bisher auf die USA gelegt. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wäre vielleicht der kurze Blick nach Europa. Wie siehst du denn die Chancen für die europäischen Tech-Werte und vielleicht so ein bisschen auch den Unterschied zu den Unternehmen, die du jetzt in den USA gesehen hast?
Ja, es ist natürlich immer schwierig, Vergleiche zwischen den USA und Europa zu ziehen, weil ich glaube einfach, ich habe es auch schon oft gesagt, dass wir diese globalen Champions, die wir jetzt vor allem in den USA haben, dass wir die so ausgeprägt in Europa nicht haben werden. Das ist einfach investitionsbedingt geschuldet, politisch und wir haben ein ganz anderes Mindset da als die Amerikaner. Das ist auch gar nicht schlimm, glaube ich, weil wir in vielen Nischen Regionen, vor allem auch in der Dachregion in Skandinavien, sind wir auch technologisch in vielen Bereichen führend, allerdings in der Nische, also sprich in kleineren Bereichen. Und ich glaube, dass man da einfach gar nicht diesen Vergleich ziehen kann. Wir sehen es alleine an der ganzen Market Cap, wir sehen es an der Größe der US-Unternehmen. Von dem her ist das, glaube ich, ein bisschen hinkend, der Vergleich. Wenn ich mir generell so den Technologiesektor in den USA, in Europa anschaue, muss ich sagen, dass ich glaube, dass in den USA wir schon viel gesehen haben. Also die Kurse sind stark runtergekommen, die Bewertungen sind noch stärker runtergekommen. Das ganze Zinsthema, da sind wir, glaube ich, auf einem Pfad, den man in den USA ganz gut kalkulieren kann. Und ich glaube, dass es auch jetzt schon viel in den Bewertungen eingepreist ist. Und von dem her bin ich für die USA, vor allem da die Technologiekonzerne jetzt schon relativ optimistisch wieder eingestellt, mit Gesichtspunkten auf den zweiten Halbjahr und auch aufs nächste Jahr. Und in Europa muss man natürlich die gesamte Gemengelage so ein bisschen beobachten. Da können sich natürlich von Themen wie Gas, wie Krieg, wie Inflation, wie EZB, da können sich dann natürlich auch die Technologieaktien vor Ort nicht komplett abkoppeln. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass in Europa die nächsten Monate und Quartale noch ein bisschen holpriger wird, alleine mit der ganzen Datenlage, die wir noch kriegen. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass bei europäischen Tech-Werten würde ich mich sogar wohler fühlen, wenn ich jetzt ein Softwareanbieter in Europa bin, dann bin ich natürlich nicht unbedingt so extrem stark auf jegliche Rohstoffe oder Gasversorgung angewiesen. Deswegen glaube ich auch in einem Rezessionsszenario, dass man da in dem Technologiesektor jetzt ein bisschen besser aufgestellt ist, weil man halt ein bisschen unabhängiger ist. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht direkt die USA mit Europa vergleichen.
Alles klar. Ja, dann also Tech vielleicht nach einigen schmerzhaften Monaten doch wieder mit einer konstruktiven Perspektive, wenn ich das so von dir höre. Das heißt also, da können Anleger wahrscheinlich schon noch Gelegenheiten finden, vor allen Dingen natürlich mit einer mittelfristigen Perspektive. Ja, super spannend. René, ich sage vielen, vielen Dank für diese Einblicke und deine Einschätzung.
Danke, danke.
Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, aber dieses Interview hat mich auf jeden Fall sehr angefixt für das Thema. Und wenn Sie jetzt sagen, Ihnen geht das auch so und Sie möchten mehr erfahren, dann habe ich noch eine Leseempfehlung für Sie. Und zwar hat René Kerkhoff einen detaillierten Report zu dem ganzen Thema Tech-Aktien verfasst, in dem er nochmal spannende Hintergründe auch aus seinen Besuchen vor Ort in den Staaten zusammengefasst hat. Und das ist sicherlich sehr, sehr lesenswert. Den Artikel finden Sie wie gewohnt auch hier als Link in den Shownotes. Ja, dann, lieber René, sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie auch wieder zu unserer nächsten Folge begrüßen darf. Bis bald und machen Sie es gut.
Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Capital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Capital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.